Herzenbarhof, dein Podcast für Hufgesundheit und Pferdethemen mit Jasmin Öztin und
Maren Landvogt.
Hi Maren.
Hi Jasmin. Ich verschlucke immer dein E voll, fällt mir gerade auf. Gell?
Ja, das ist jetzt schlimm. Ich höre auf beides.
Ja, ich finde das so schön, weil du mal Jasmin sagst und das fällt mir noch, das ist so, wie wir mal, Entschuldigung, ich plapper jetzt einfach raus, wie wir Heysa geübt haben, als du bei mir warst und den Namen nicht verstehe und ich muss immer Jasmin üben. Aber ich sage immer Jasmin. Also das ist irgendwie aber ein Mischmasch.
Ja, also es ist erstens schlimm und zweitens geht es, glaube ich, viele so und eigentlich spricht man den Namen so aus, das heißt nämlich eigentlich Jasmin.
Jasmin. Mhm. Okay. Ich bemühe mich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hast du einen Spitznamen? Ich muss mir einen Spitznamen überlegen, der leichter ist für mich. Yasi.
Oder du übst es einfach.
Ja, oder ich übe es einfach. Gut, ich übe es einfach.
Ja, aber Yasi wird ja wieder in Passe, weil es ist ja mit E. Und Yasi hört sich blöd an, ja. Früher haben immer alle zu mir in der Schule Yasi gesagt und das fand ich echt nicht schön. Das gefällt mir halt, ja.
Ah, okay. Okay, okay. Jasmin.
Jasmin.
Jasmin. Oh, okay, okay, ich gebe mir Mühe. So, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Und dir?
Auch, auch. Und wir treffen uns heute, um über was zu reden?
Wir haben uns heute das Thema doch rausgesucht, mal so über unsere schwerste Fälle in der Hufbearbeitung zu sprechen.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Möchtest du vielleicht mal anfangen?
Ich kann gerne mal anfangen. Also erstmal ist ja irgendwie die Frage, was sind denn die schwersten Fälle überhaupt? Ich finde, das ist vielleicht, ich würde das mal in zwei Kategorien unterscheiden. Schwer, also einmal im Sinne von, da sind so massive Schädigungen, dass es dem Pferd so schlecht geht und die Schmerzen so groß sind oder der Schaden im Huf so groß ist, dass es einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht und auch ein paar mehr Rädchen braucht, an denen man drehen muss, um das Blatt wieder zu wenden. Also auch wenn man mal so an die Geschichten von Hufbeindurchbrüchen und Co. denkt oder einfach an massive Abszessgeschichten. So, das ist auf der einen Seite, finde ich, sind natürlich schwere Fälle dabei gewesen in den letzten 10 Jahren oder so. Aber die genauso manchmal oder vielleicht viel schwerer sind, finde ich, sind solche Sachen, weil das, was ich eben gesagt habe, ist ja ganz, ganz oft, da kommen wir ja auch später noch zu, erstens manchmal wirklich Menschen selbst verschuldet, so, also der Bearbeitung. Wo es dann zwar fürs Pferd, wie gesagt, schmerzhaft und schlimm ist, aber man es gut verändern kann über die Zeit und wieder was Gesundes drankriegt. Und die anderen schweren Fälle, finde ich, kann man als die betiteln, die wirklich fachlich und statisch auch schwer sind. Weißt du, wie ich meine? Also die einfach von den Winkeln, von der Belastung, die technisch anspruchsvoll sind, zu bearbeiten. Vielleicht können wir das so ein bisschen unterscheiden, oder? Also weil ich würde sagen, aus dem ersten Bauch raus sind die, die mir eher Kopfzerbrechen machen, sind die, die technisch schwierig zu bearbeiten sind. Genau, und die, also da kannst du ja auch jede Menge von erzählen. Also ich würde vielleicht mal sagen, ich habe zwei richtig doofe, schwere Fälle im Kopf, die ich vielleicht kurz erzählen kann. Das eine war, das ist schon lange her, eine Stute, die im Offenstall stand. Ich glaube, die war so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, vielleicht so 15. Ein kleines Großpferd. Und war einfach massiv stoffwechselgestört. Ich muss gerade so überlegen, weil das schon so viele, viele Jahre her ist. Die haben mich angerufen, genau, weil ein Reheschub den nächsten jagte. Und dann waren da noch Eisen drauf und Pferd kam aber nicht ins Laufen. Und dazu war das so, dass die Stute noch eine Asthma-Problematik hatte, deswegen wurde kein Heu gefüttert, sondern halt Heulage, stand in einem kleinen Offenstall am Haus und hat dann, haben wir Ernährung erstmal umgestellt, haben das nochmal auch mit Tierheilpraktika und Co. versucht, nochmal immer wieder ein bisschen auf bedampftes, gewässertes Heu zurückzugehen. Das hat aber atmungstechnisch einfach nie funktioniert und war auch einfach so von der Umsetzung vom Management einfach schwierig für die Leute aus verschiedenen Gründen, ist nicht wichtig. Und letztendlich sind sie eben immer wieder zur Heulage zurückgekommen und das Pferd wurde wirklich über die Jahre gefühlt immer dicker und dicker und dicker. Dann war das ein ganz klares EMS-Pferd, hatte immer Hunger, war immer unzufrieden, war immer so gnattelig. Sagt man das in Süddeutschland auch?
Ist das Wort für Unzufriedenheit oder für was?
Ja.
Ah, okay, alles
ja,
klar.
Ja, ja. Mhm. Das ist so grantig einfach. Also immer so aus diesem Antrieb, was zu fressen zu finden und zu haben und halt echt ohne Sinn und Verstand quasi das Futter eingeatmet, konnte gleichzeitig ja nicht gut laufen. Und das war zermürbend, sag ich mal, weil wir immer mal wieder ich glaube, ich habe die so 3 Jahre, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, vielleicht begleitet. Und die wurde aber, also ruftechnisch kamen wir immer mal wieder an einen Punkt, wo man dachte, ja cool, jetzt haben wir es, glaube ich, so halbwegs im Griff, wieder mit Sohlenaufbau. Und die lief dann auch immer wieder mit Schuhen, dann sind sie wieder geritten, das ging dann richtig gut vorwärts. Und dann kam der nächste Zusammenbruch quasi wieder, weil Hals wieder wahnsinnig fett, Mähnen kamen wieder super hart und dann brauchst du dazu zu gucken, wie der nächste Schub wieder kommt. So, und das war echt zermürbend, weil einfach die Ursache nicht in den Griff zu kriegen schien, weil diese Atmungsproblematik mit drin war und deswegen und auch einfach die Leute, glaube ich, denen so ein bisschen dann der Atem ausging bezüglich Management und Futterumstellung und so. Und das war zermürbend, weil das so ein nettes Pferd war und so ein Kämpfer, so eine Kämpferstute, die eigentlich echt wollte und irgendwie alles gut mitgemacht hat und auch Bock hatte zu laufen und mitzumachen und beschäftigt zu werden. Und die stand sich so selbst im Weg. Und die haben wir tatsächlich nach Jahren, also die ist einfach immer mehr in diese Ernährungsproblematik und Stoffwechselstörung reingerutscht. Und dann ist die irgendwann in den Schub gegangen und der war wirklich, die hat einfach nicht mehr aufgehört quasi so. Das ging dann über Monate. Und man sagt, ja, sie steht, sie will auch noch, aber sie konnte nicht mehr gehen so richtig. Und genau, das war der eine Fall, wo man wirklich gesagt hat, wo ich dann drum gebeten habe. Und ich bin sehr, sehr spät, glaube ich, im Vergleich zu anderen mit Einschläfern und das einfach erlösen. Aber ich habe da immer wieder dann drum gebeten, ne, dass sie sich das eben bitte überlegen sollen, ob das noch lebenswert ist. Und war tatsächlich ziemlich, ziemlich froh dann, als sie das gemacht haben, weil wir keinen Ausweg mehr hatten. Weißt du so?
Nein, nein.
Das ist ja echt, finde ich, selten. Aber da war es halt so, dass man sagt, wir kriegen die Ursache nicht in den Griff. Wir kriegen die Auslöser nicht abgestellt. Und damit ist so ein bisschen das Ganze gegen die Wand gefahren für das Pferd, in Anführungsstrichen. Und die Leute hatten nur das so, das auch, deswegen fand ich das schwer, den Fall, weil die Leute so unglaublich festgehalten haben an diesem Pferd. Und ich dann die letzten 2 Termine, die ich da war, schon immer gedacht habe, für mich ist es so, dass ich das Pferd sehe und sage, die kann nicht mehr, ne? So im Auge. Und die Leute sie aber nicht loslassen wollten und konnten. Und das hast du wahrscheinlich auch schon oft genug erfahren, so dass man einfach ja versucht, fürs Pferd zu sprechen und ja auch sieht, wie die Leute kämpfen, ne? Also wie Herz und Kopf dann so auseinandergehen. Und vom Herzen konnten sie sie wie auch immer nicht gehen lassen. Und vom Kopf haben die natürlich genauso klar gesehen, dass das ethisch-moralisch nicht vertretbar ist. Die jetzt hat das Gleiche gesagt. Letztendlich durfte sie dann gehen an einem schönen Sommertag, aber das war schwer, das so zu begleiten, einfach und da auch wirklich, das ist so ein bisschen, ich finde, dass das Tod durchaus in solchen Fällen einfach eine gute Lösung ist und ich froh bin, dass wir die erlösen können durch einen Tierarzt, wenn das sein muss. Und genau, das war menschlich einfach irgendwie schwer, auch so die Familie da zu begleiten. Das vielleicht mal so als ersten Fall. Kennst du das, dass man, ja bestimmt, ne, dass das so der schwere Part ist, dass die Leute die Pferde nicht loslassen können, wenn es mal wirklich Not tut?
Das ist absolut so, ja. Ich habe da auch so Stute begleiten dürfen Zeit lang und habe zu der Frau damals auch gesagt, also mir versuche das jetzt und ich versuche es mit ihr, weil ich noch sehe, dass das Pferdchen noch kann und auch noch will. Aber ich habe ja auch von Anfang an gesagt, wenn ich merke, dass das keinen Sinn mehr hat, dann werde ich ihr das auch genauso sagen, ja. Ja, und es gibt einfach diese schwere Fälle, wo man es einfach nicht mehr hinkriegt, ja. Also ich denke da jetzt gerade an einen ganz, ganz schweren Fall. Das war von einer Hofkollegin von mir tatsächlich auch, die mit mir gemeinsam die Ausbildung gemacht hat und der ihr Pferd nach der Ausbildung wirklich so schlecht, also die hat mehrere Schübe gehabt während der Ausbildung, Rehschübe gehabt und ist halt aufgrund von einer sehr massiven Hufbearbeitung, das sind wir halt wieder bei der Hufbearbeitung letztendlich, aber es war halt wahnsinnig heftig und hat dann leider ihr Hufbein auf beiden Hufe bis zur Hälfte abgebaut gehabt und ja. Leider ganz, ganz viele Abszesse auch gemacht, hat ganz viel Zeit gehabt, wo sie nur noch Gelege ist, zum Teil auch Abszesse am Körper kriegt, aufgrund dessen, dass sie einfach so viel Gelege ist. Die konnte am Schluss tatsächlich auch, ja, also die Box gar nicht mehr verlassen. Also sie hat sie dann Gott sei Dank irgendwann umgestellt gehabt, sie hat ihr irgendwann Gott sei Dank auch Schuhe anzogen und ich habe sie da eine Zeit lang begleitet und habe noch versucht, mit Polster zu arbeiten. Und das Pferd, das sah am Anfang auch ganz gut aus, dass es noch funktioniert, dass sie wenigstens noch mal so ein bisschen Lebensfreude kriegt, ja, dass das der Abschluss ist. Weil das war eigentlich, für mich war das so heftig, das mitzubegleiten, weil ich halt gesehen habe, dass meine Hofkollegin so viel Schuldgefühle in sich trage hat und wahnsinnig einfach nur den Wunsch gehabt hat, dass dieses Pferd nur einmal Lebensfreude erleben darf und nur einmal über Koppel laufen kann. Und sie hat halt immer zu mir gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass sie jetzt eine Ausbildung gemacht hat und nach dieser Ausbildung lebt dieses Pferd nicht mehr. Das war für sie eigentlich das Allerschlimmste. Und das war für mich auch ganz schlimm. Und ich weiß nicht, wie oft ich mit ihr gemeinsam gestanden bin, wirklich mit Tränen in der Auge mit ihr geweint habe und sie in den Arm genommen habe. Und ja, da kommen mir jetzt wieder Trainer, weil das einfach, ja, war schon ein heftiger Prozess. Ja. Und dann leider, ja, 7 Monate später ist das Pferd dann auch, Gott sei Dank hat sie es dann auch geschafft. Also sie konnte sich sehr, sehr schwer von dem Pferd trennen. Aber sie hat es dann wirklich auch geschafft, loszulassen und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht mehr, ja. Und das war so der schlimmste Fall, den ich begleitet habe, einfach auch diese Abszesse zu sehen. Also der Huf, der war wirklich komplett voll mit Abszesse. Da war wirklich nichts mehr da. Das Hufbein hat echt übel ausgesehen. Also sowas habe ich noch gar nie gesehen, ja. Tatsächlich, ja. Und auch die Tierärztin hat damals, und die macht ganz, ganz viele Rehfälle, und die hat damals auch, wo sie die Röntgenbilder gemacht hat, hat sie auch gesagt, boah, sowas hat sie noch gar nie gesehen, ja. Also das ist schon... War schon heftig, ja. Ja. Und das war tatsächlich, und ich glaube, also das größte Thema war tatsächlich bei dem Pferd, weil es halt keine Schuhe trage hat, ja. Also weil es halt wirklich keine Schuhe angehabt hat und dadurch halt ständig auf seinem Hufbein lief und dadurch halt alles abgebaut ist, ja. Und das war halt schon echt krass, das zu sehen, ja.
Und die Hufschuhe fehlten, weil
leider in dieser Bearbeitungstheorie gesagt wird, dass man keine Hufschuhe anzieht, sondern das Pferd den Prozess ohne Schuhe machen muss und einen maximalen Weitungsprozess braucht vom Huf. Und sie das halt absolut so durchzogen hat, bis zum Schluss 2 Jahre lang im Paddock Trail, und das Pferd musste laufen, musste ständig sich von anderen Pferden weglaufen, und das war natürlich jetzt schön, ja. Und ganz am Schluss, ich habe ja immer wieder gesagt, zieh Schuhe an. Ganz am Schluss hat sie es auch tatsächlich gemacht und das war dann auch gut. Aber ja, es war einfach schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Und wenn halt mal so viel vom Hufbein abbaut ist, Marin, du weißt es selber, dann funktioniert es einfach nicht mehr, ja, weil das Pferd baut halt nicht mehr auf, ja. Und die Durchblutung stimmt nicht mehr und das wird echt schwer, ja.
Das können wir vielleicht gerade einmal so nur in ganz kurzen Sätzen nochmal verdeutlichen, dass man sagt, so wenn das der Riesenunterschied ist ja einfach, ob zu wenig Sohle da ist, also so was wir eben bei der Senkung haben, beim Hufbeindurchbruch haben, wo dann eben gar keine Sohle mehr sozusagen das Hufbein schützt, aber das Hufbein an sich noch intakt ist. Und da haben wir ja wirklich ursachenabhängig, aber immer sehr, sehr gute Chancen und eben kann über Schuhe und Pads natürlich unglaublich viel helfen. Erstmal einen Komfort zu schaffen und B, auch einfach wieder neue Sohle aufzubauen, weil Sohle ja permanent zum Glück produziert werden kann, so von der Lederhaut. Das andere ist, was du ja jetzt gerade so massiv beschrieben hast, ist halt einfach, wenn der Knochen an sich, das Hufbein an sich abgebaut oder umgebaut ist. Und das ist natürlich ein Prozess, der beim Pferd auch irreversibel ist, ne? Also wenn das Hufbein, so wie du gerade gesagt hast, zur Hälfte fast abgebaut ist, dann fehlt da massiv Material an Knochen und das ist nicht zu reparieren. So, und dann wird es halt extrem schwer. Aber was ich so Wahnsinn finde, ist, dass man ja, also den Knochenabbau, der passiert ja nur, wenn ich null Sohlenmaterial über lange Zeit und null Schutz am Huf habe.
Ja.
Oder der Umbau vom Hufbein einfach über die Skispitze, wenn ich eben eine massiv pathologische Fußung habe. Aber das, worüber du ja jetzt gesprochen hast, muss man, und das stelle ich mir dann einfach extrem schwer vor, ist ja was, wo man dann auch einfach ehrlich in den Spiegel gucken muss und sich eingestehen muss, dass man da Anteil dran hat. Ne?
Absolut.
Wenn so und dazu beigetragen hat, dass das Pferd in so eine Situation kommt, wo nichts mehr geht. Und das ist natürlich echt schäbig, ja. Schäbig und schwer zu verdauen und sicherlich auch schwer damit klarzukommen. Weißt du denn, wie es der Hufkollegin heute geht, so mit der Erfahrung?
Also sie hat mir damals gesagt, dass sie jetzt eingeschläfert hat, also dass sie heute gehen durft. Und nee, habe leider gar nicht mehr so viel Kontakt zu ihr tatsächlich. Wir haben sich unsere Wege so ein bisschen verloren. Aber ja, ich denke, sie wird es ganz gut jetzt mittlerweile verdaut haben. Ich weiß, sie hat ein neues Pferd, das hat sie mir dann auch geschrieben, oder zwei neue Pferde mittlerweile. Und ich denke, sie macht auch die Hufbearbeitung mittlerweile ganz anders, ja. Also da hat sich bestimmt auch einiges in ihr getan. Ja, sie hat, glaube ich, auch nochmal neue Ausbildung dann angefangen im Bereich Huforthopädie und ja, genau. Also ich denke, sie hat da ihren eigenen Weg dann auch gefunden, ja.
Ja, aber das ist schon heftig, ne? Das macht halt mit einem auch einfach was. Und das ist ja auch was auf jeden Fall uns vereint sozusagen oder wir da ähnlich ticken. Und ich glaube auch viele andere Hufkollegen auch, dass man das einfach nicht so nur als Job sieht, sondern dass halt wirklich einfach man halt einfach Pferde mag und auch einfach den Job hat, weil man ihnen helfen mag. Und das Ziel ist immer, dass es ihnen gut geht. Und das nimmt einen dann natürlich mit, wenn die halt so strugglen mal über eine Zeit oder es sogar, wie gesagt, keinen guten Ausgang hat. Das ist halt echt, das ist nicht schön, ja.
Ja.
Aber es ist ja, sind ja zum Glück, also wir haben ja heute ein bisschen schweres Thema, ne? Das ist ja, Gott sei Dank nicht unser Alltag, weder deiner noch meiner.
Nee.
Das Pferd erlöst werden müssen und dass man es nicht schafft und so. Aber vielleicht können wir gerade nochmal zu den schweren Fällen kommen, die vielleicht gut ausgegangen sind, die vielleicht nur scheinbar schwer waren. Das finde ich auch ganz spannend. Ich hatte das vor halbem Jahr, dreiviertel Jahr, dass ich ein Pferd übernommen habe und das kam hier dann zurück nach Dänemark, nachdem das einen Reheschub hatte, ein oder zwei, weiß ich jetzt nicht mehr, ein Spanier. Und dann, wie ging das denn weiter? Das war eine frühere Kundin und ich hatte die aber abgegeben, weil ich die Ecke nicht mehr angefahren habe, nachdem wir umgezogen waren. So, genau, dann ist der über ein bisschen Fehlernährung und zu viel Wiese, zu viel Zucker in einen Reheschub gerutscht, hat dann Beschlag bekommen, ich glaube einen Rehebeschlag oder normalen, weiß ich nicht mehr. lief soweit wieder, hat, glaube ich, 2 Beschlagsperioden gehabt. Und bei der 2. Beschlagsperiode haben sie dummerweise das ganze neu gebildete Bröckelhorn und Bröselhorn unter den Hufbeinen, beide Seiten vorne, entfernt. Weil die Meinung war, dass das kein vernünftiges Material ist und das alles noch weich ist und das müsste alles weg. Und mit dem Ende, dass sie eben auf 2 Hufbeine mit Lederhaut geguckt haben und dann wohl die Euthanasie im Raum stand. Und glücklicherweise hat die mich dann angerufen und gefragt, was man machen könnte. Und dann kam das Pferd eben zu uns hier nach Dänemark. Und das war total schön. Also es war eine schwierige Situation, weil das war Winter. Es hat geschneit wie verrückt. Dann ist die 2 Stunden Anhänger gefahren mit 2 Pferden. Also wir hatten so massiv Schnee, das war echt abartig. Ich bin ihr dann entgegengefahren, abends im Dunkeln, im Schneesturm, weil ich Sorge hatte, dass das Navi sie auf irgendeinen Feldweg hier leitet und sie niemals bei mir ankommt und wir sie irgendwie nachts bei minus 10 Grad irgendwo aus dem Feld ziehen müssen. Naja, und dann waren sie angekommen und dann haben wir den hier untergebracht und das war echt gigantisch, weil dieses Pferd, ich habe die Bilder auch, ich weiß gerade gar nicht, bei Insta oder auf der Homepage, ich glaube bei Insta, drin für die, die das interessiert. Man hat einfach auf die blanke Lederhaut geguckt. Dann haben wir da Schuhe und Pads drauf gemacht und das Pferd lief wirklich sofort total gut. Und dann habe ich das aber sah natürlich massiv aus, ne? Also sah nicht schön aus. Und viele wollten es nicht sehen. Also zumindest meine Familie hat immer die Augen ganz schnell zugemacht, wenn ich ein Bild gezeigt habe. Aber da konnte man zugucken und das habe ich auch so alle Woche oder alle 2 Wochen, glaube ich, habe ich Bilder gemacht und das einfach nur fototechnisch dokumentiert, wie halt Woche für Woche Sohlenmaterial aufgebaut wird, bis da einfach wieder so viel Material unterm Hufbein dran war, dass man die Zehe kurzen konnte, so wie sie gehört, ohne zu dicht an die Lederhaut zu kommen. Und dann ist das Pferd, ich glaube, 4 Monate später mit einem fast gesunden Huf nach Hause gefahren und fertig ist. So, und das sind die Fälle, glaube ich, die kennst du bestimmt ja auch zur Genüge, wo man sagt, die sind augenscheinlich schwer, weil letztendlich waren es quasi 2 Hufbeindurchbrüche, aber die waren hausgemacht. Also die Ursache war wirklich rein mechanisch und zwar im Messer des Hufbearbeiters und nicht die Ursache im Pferd, im Stoffwechsel, in irgendwas, was schwierig zu bearbeiten ist, sondern man muss das einfach nur in Ruhe lassen. Und das, was ich so oft schon zu dir und zu allen anderen auch immer sage, immer das Falsche weglassen und das Richtige machen. Oder wenn man nicht das Richtige machen kann, weil es gerade einfach nichts zu tun gibt, einfach mal das Falsche weglassen. Und das war in dem Moment eben das weiter in die Sohle zu schneiden, die nicht mehr da ist. Und es ist geheilt, zugewachsen und hat einen vernünftigen Huf. Und das sind natürlich die schönsten Fälle, wo man sagt, eigentlich muss man nicht viel tun, was das Falsche weglassen. Und das Pferd einfach das Material dahin bauen lassen, wo es halt hingehört. Und das sind die schönen Fälle,
ja,
wenn wir nochmal was Schönes sagen wollen.
Absolut, absolut. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe einige Rehfälle, wo ich sage, ja, die entwickelt sich schön oder die haben sich schön entwickelt. Die laufen heute auch alle wieder. Manche sind gerade im Moment nur in dem Prozess, im Umbau vom Hof, die sich schön entwickelt. Und ich finde es auch immer wieder einfach schön zu sehen, dass der Huf halt macht, was er macht. Ja? Und er genau weiß, wie er kommen mag, was er jetzt gerade im Moment braucht und wir einfach uns immer nur ein bisschen einfach nur an ihm orientieren müssen, ja. Und sobald man das halt lesen kann und immer besser lesen kann, heißt das, dass auch mal ein Fehler passiert, so ist es, aber sobald man es immer besser lesen kann, kann man es besser einschätzen und kann der Pferde auch wirklich gut helfen, auch in der Hufrehe. Und ich bin auch der Meinung, die Hufrehe ist auf keinen Fall, das sage ich jetzt nochmal dazu, weil ich habe im Winter habe ich ein Pferd übernommen und das höre ich immer wieder, auch mit Hufrehe. Die Leute haben so wahnsinnig Angst vor dem Einschläfern von ihren Pferden, weil sie einfach, gerade in dem Stall war es so, da sind davor, glaube ich, 3 Pferde mit Hufrehe eingeschläfert worden, ja. Und die haben dann so Angst gehabt, dass das bei ihrem Pferd halt auch passiert. Und ich habe dann auch gesagt, also ich habe das bisher erst einmal erlebt tatsächlich, dass ein Pferd jetzt eingeschläfert worden ist in meiner ganzen Laufbahn, die mittlerweile auch 7 Jahre sind, ja. Und alle anderen haben es geschafft und alle anderen laufen und alle anderen sind auch soweit wieder fit, ja. Natürlich, es gibt schwerere Fälle, so wie du es vorher am Anfang auch schon gesagt hast, die brauchen einfach wahnsinnig viel Management, ja. Und da ist halt immer so ein bisschen, und ich möchte es jetzt auch in dieser Folge mal nur ein bisschen mit dazu sagen, da braucht man einfach auch die Unterstützung vom Besitzer. Oder wie siehst du das, Marin?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt einfach, ich habe jetzt gerade im Moment begleite ich auch einen Fall, auch einen ziemlich schweren Fall. Und es ist so schön, da liegt es halt einfach nicht nur an der Hufbearbeitung, sondern es liegt einfach daran, dass das Pferd über die Jahre hinweg durch die Hufrehe wahnsinnig fest in seiner Struktur geworden ist, sowieso schon einen sehr hypertonen Muskeltonus gehabt hat, bevor er überhaupt in die Hufrehe gekommen ist. Und durch die Hufrehe natürlich noch viel, viel fester in seinem Körper geworden ist. Und es wirklich daran liegt, dass man dieses Pferd richtig frei macht. Und die Frau macht das jetzt seit April, weil der lief echt schlecht. Ja, der hat auch keine gute Hufform mehr und auch, da fehlt auch Hufbein. Also das sieht alles sonderlich gut aus. Aber, und das ist so schön und das ist auch wieder was, was Mut macht und was, wo ich auch wieder sage, wow, es liegt halt einfach immer nur an dieser Stellung und am Knochen und wie, was wir für Pathologie haben, sondern es liegt halt ganz oft auch an diesem Weichteilgewebe, was drumherum ist, ja. Und wenn mir da wieder auch Bewegung und Funktion reinbringt, kann sich das deutlich verbessern und dieses Pferd läuft jetzt so viel besser wieder. Also es hätte ich niemals erwartet, dass der nochmal so gut laufen kann tatsächlich. Und das tatsächlich dadurch, dass man ihn jeden Tag massiert, wirklich die fasziale Struktur, die wirklich löst, mit ihm viel Laufe geht, Bewegung, also wahnsinnig wichtig. Und das sind zum Beispiel diese Fälle, die ich dann oft viel schwerer finde, weil du die über den Huf eben it rausholst, sondern du brauchst einfach nur so viel mehr. Du musst den Stoffwechsel angucken, du musst die ganze körperliche Geschichte angucken. Und da ist halt das Thema, das können wir ja als Hufbearbeiter sogar nicht umsetzen. Ja? Also wir brauchen einfach dann wahnsinnig viel Unterstützung vom Besitzer, dass der das macht. Und da ist jetzt halt meine Erfahrung, dass ich halt wirklich merke, okay, manche kriegen es wirklich umgesetzt und machen das, ja, weil ich weiß, es ist wahnsinnig viel Management. Ich habe selber so ein Pferd. Es ist viel Management. Aber manche kriegen es halt auch nicht umgesetzt und bleiben dann so bei dem Thema Huf auch hängen so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, weil es zu anstrengend ist, weil es zu schwer ist, weil es natürlich auch finanzielle wahnsinnige Belastung ist, gell? Umso mehr du machen musst. Für das Pferd ist natürlich auch finanzielle sehr hohe Belastung. Und ja, da kann man halt dann oft nicht über den Huf helfen, weil da braucht es halt einfach nur andere Dinge, ja. Also ich finde, auch solche Dinge sind wichtig, das zu sagen, ja.
Ja, das hat ja einfach auch damit zu tun, finde ich, das zu kommunizieren. Aber das ist ja unser Job als Hufbearbeiter, zu sagen, was kann ich machen, wo kann ich helfen, in welchen Bereichen kann ich aktiv unterstützen und wo sind meine Grenzen? Ne? Also huftechnisch jetzt zum Beispiel einfach. Und das hat ja auch wieder so viele unterschiedliche Facetten. Also einmal braucht man auch einfach ein Stück weit Geduld manchmal, so, also wo man gar nicht jetzt aus unserer Hufbearbeitungssicht, finde ich, das ist halt so, wie wenn jetzt massiv Sohlenmaterial zum Beispiel fehlt. Ja, da kann ich was zufüttern, ja, da kann ich was ein bisschen unterstützen, aber letztendlich muss es das Pferd halt selber bauen. So.
Ja.
Und dann brauche ich auch einfach mal ein bisschen Zeit und das kann ich nicht in 3 Tagen machen, sondern das dauert halt mal ein paar Wochen so und das muss ich aushalten. Und da immer zu unterscheiden, wo kann ich denn jetzt aktiv sein, wo muss ich aktiv werden, damit es überhaupt eine Chance hat und wo muss ich halt einfach auch mal abwarten und ein bisschen aushalten. So. Jetzt wollte ich aber eigentlich was anderes sagen. Ach so, ja, und zu sagen, dass die Bearbeitung ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Also egal, ob wir jetzt im Hufrehe-Thema sind oder in der Normalbearbeitung mit Fühligkeitsproblemen, mit Zehenfußungen, mit welchen Themen man da zu kämpfen hat, ist die Bearbeitung natürlich super wichtig, aber es ist halt auch nur ein Baustein. So, und wenn mir irgendwie manche erzählen wollen, dass sie über die Bearbeitung alles regeln, oder auch nichts regeln können, ne, und man alles nur über den Körper machen muss, dann finde ich, ist das irgendwie nicht, also für mich einfach A, nicht schlüssig, weil es geht nie nur von einem Hebel aus, es ist immer ein Zusammenspiel.
Ja.
So, der Körper wirkt auf den Huf ein, die Fußung wirkt auf den Huf ein, der Huf wirkt wieder andersrum, ne, genauso eben auf die Fußung ein. So, und man muss einfach alle Puzzleteile nehmen und das ganze Mobile halt immer gucken, also es beeinflusst sich ja alles gegenseitig. So, und ich kann nicht nur an einem Hebel drehen. Und wir, oder ich versuche es immer recht klar zu kommunizieren, zu sagen, ich bin für die Hufstellung und für die Hufbearbeitung natürlich zuständig. Ich gebe dir alles an Wissen mit, was ich habe und an Erfahrungen, was du noch machen kannst. Aber jetzt zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, das Fasziale und auch einfach die Massagen und egal mit welchem Tool man dann arbeitet, das kann ich dir nur sagen, dass du das machen kannst und dir da Unterstützung holst. Du bietest das ja selber auch mit an, ne? Da kannst du vielleicht uns auch gleich nochmal was zu sagen. Ich sage, ihr könnt das machen, aber das ist, da habe ich keine direkte Einwirkung mehr, weißt du, so. Und das ist einfach, mein Teil ist wichtig, aber es gehört halt eben Haltung und Bewegung und das ganze Körpertraining auch dazu. Und die Bearbeitung allein schafft nicht alles. Ich wollte gerade sagen, und die Bearbeitung allein macht auch nicht alles kaputt, aber das stimmt nicht. Es gibt Bearbeitungsmethoden, die so brutal sind, dass die tatsächlich alles kaputt machen. Aber ja, vielleicht magst du zu dem Faszialen noch was dazu sagen. Gibt es irgendwie was, was du den Leuten immer mitgibst, so ganz einfach mal gesagt, was sie machen können? Oder kommst du dann als Termin dazu und machst es mit den Pferden?
Also sowohl als auch, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Leute habt, die das natürlich auch selber gut umsetzen können und auch schon das Verständnis dafür haben, dann sage ich einfach, was sie machen können, ja, und woran sie arbeiten sollen bis zum nächsten Mal. Und zeige ihnen Übungen, was sie machen können. Aber das ist halt wirklich wichtig, dass man das dann halt auch in dem Moment wirklich täglich macht. Und es gibt so ein paar Fälle, die ich jetzt im Kopf habe, und die kennst du auch, diese Fälle, die zum Beispiel diese krasse, hohe Hufe kriegen, ja. Und da, also gerade in der Hufrehe, und da merke ich wirklich, dass das Pferde sind, die wahnsinnig fest in ihrer Struktur sind, ja. Und wenn man die wirklich, also wieder aus ihrer krasse Dysfunktionen körperlich rausholt, hat man auch wieder mit dem Huf ganz andere Möglichkeiten von unten, wenn die man natürlich dann auch Sohle aufgebaut haben und je nachdem, wie sich das Hufbein dann auch wieder verbessert. Aber man braucht einfach den Körper von oben. Und das sieht man richtig, dass egal wie die Stellung im Huf ist, die Pferde, wenn du das anfängst, mit ihnen so zu arbeiten, faszial zu arbeiten, die Leute die Übungen kriegen und die Leute die Übungen umsetzen, fangen die Pferde an, besser zu laufen. Und die Hufbearbeitung verbessert sich dadurch natürlich auch gleich wieder, weil du wieder Möglichkeiten hast, was dran zu machen, ja. Und eben halt nicht mehr diese Cola-Dose-Hufe kriegst zum Teil, ja. Und das ist halt so spannend, das immer mehr zu beobachten in diese Prozesse, dass es halt tatsächlich auch ganz viel um diese Weichteilstruktur geht, ja. Gerade bei denen schweren Fälle, die schon lang, also ich spreche wirklich von denen chronische Rehfälle, die zum Teil ja schon seit Jahren drin sind, wo schon sehr, sehr viel falsch gelaufen ist, und die einfach wahnsinnig fest sind in der Schulter, im Becken, überall. Also die sind ja im ganzen Rücken überall fest. Die sind zum Teil auch, du kannst zugucken, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marin, aber ich sehe so viele Rehfälle auch, die sich körperlich natürlich verändern, die im Rumpf absacken, die Muskulatur verliert und so weiter und so fort. Natürlich macht das was mit dem ganzen Körper. Und wenn die das über Jahre natürlich haben, dann manifestiert sich das. Und das müssen wir halt auch mit bedenken und dann auch mit lösen, ja. Und peu à peu. Und da braucht man den Besitzer dazu, weil alleine kannst du es jetzt schaffen, ja. Und du kannst es auch als Therapeut jetzt schaffen, weil du müsstest ja jeden Tag hinfahren und das jeden Tag machen. Also man muss auch da wieder den Besitzer mit reinnehme und sage, hey, guck mal, ich zeige dir, wie das funktioniert. Ich mache es jetzt einmal und dann zeige ich dir, wie es funktioniert. Und du kannst dir Videos machen, so mache ich es zum Beispiel immer, dass die Leute wissen, was sie machen können. Und dann können sie praktisch selber weiterarbeiten bis zum nächsten Termin, ja, genau. Aber es ist halt immer Kombination. Also so wie du halt auch sagst, es sind einfach verschiedene Stellschrauben, die man dann drehen muss, ja.
Ja, und das ist ja wirklich nochmal so das Gesamtkonzept und das ist ja einfach eine Einstellungsfrage auch. Und da sind wir wieder bei dem, was wir, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen hatten, so dass es letztendlich darum geht, ein Gesamtbild zu kriegen und da auch wirklich mal anders drüber nachzudenken und wegzukommen aus dem, okay, für den Huf habe ich den Schmied, für den Sattel habe ich den Sattler. Also weißt du, dass das so an diese einzelnen Kompetenzen abgegeben wird, aber zu sagen, kann man nicht alle zusammenarbeiten, können wir nicht, ja. Also kann nicht der Ernährungsberater eben mit der Hufschuhberater sich auch mal mit dem Hufbearbeiter, wenn das nicht in einer Hand ist, sich austauschen. So und dem Besitzer letztendlich auch einfach, und das ist ja Wahnsinn. Also ich überlege gerade, weißt du, wie viele Leute gibt es, die einfach sagen, sie holen sich ein Pferd oder haben ein Pferd, weil sie gerne mit Pferden zusammen sind und ein bisschen reiten wollen oder es ist ja wurscht, was sie machen wollen, ein bisschen spazieren gehen oder ausreiten oder so. Und aber alles andere, also die Fütterung ist dem Stall überlassen, die Bearbeitung ist dem Schmied oder dem Hufpfleger überlassen, der Trainingsaufbau ist dem Trainer überlassen und sie sind nur der Faktor quasi, der zu den einzelnen Instanzen kommt. Und ich glaube, bei denen oft funktioniert das ja in Anführungsstrichen, also dann ist es irgendwie ein System, was nicht kollabiert oder wo es vielleicht auch wirklich gut ist, mag ja, also ne, gibt es mit Sicherheit auch, aber so bei diesen Stoffwechsel-Rehe-Geschichten, die wir halt im Alltag haben, ist es ja einfach so, dass wir schon ganz gern die Besitzer wirklich als denjenigen Punkt irgendwie im System sehen, wo alle Fäden zusammenlaufen und der einfach selber viel mehr mit koordinieren und kommunizieren darf und muss, als das jetzt bei einem gesunden Pferd so die Regel ist.
Absolut, absolut, ja.
Das ist schon eine krasse Anforderung, finde ich. Also das wollen ja auch viele nicht. Ne? Das ist ja immer, ich habe viele Kunden, die sagen, wenn ich frage, ob die einfach zwischen den Terminen ein-, zweimal da eine Schwebe einbauen können zum Beispiel, die jetzt sagen, oh nee, eigentlich will ich das nicht, das machst ja du. So, und die wollen gar nicht in dieses Thema reingehen, weil sie das alles abgeben wollen. Und ich verstehe das ein Stück weit. Und wenn das dem Pferd nicht schadet, dann zwinge ich die natürlich, um Gottes Willen, da nicht zu oder mitzuarbeiten. Aber es gibt halt einfach Fälle, wo man das nicht alleine wuppen kann, wenn man jetzt alle 4 oder 5 Wochen zur Bearbeitung kommt, weil du immer dem Problem hinterherläufst. Und streiten gerade meine Katzen. Ich warte mal kurz. Genau, aber da müssen wir halt echt immer, oder ist man ja immer froh und macht voll Spaß, finde ich, wenn die Besitzer auch einfach mit reinkommen ins Boot und ja selber so ein bisschen ich will nicht sagen zu Experten werden, weil das müssen die allerwenigsten, aber zumindest ein deutliches Interesse da ist und ja diese Verantwortungsübernahme da ist, ne? Zu sagen, man muss sich vielleicht auf einmal mit anderen oder mit Themen beschäftigen, mit denen man eigentlich nicht vorhatte, sich zu beschäftigen, als man sich das Pferd gekauft hat.
Ja. Und wenn man, also gerade im Bereich Hufrehe ist, sind das tatsächlich viele Themen, die da auf einen zukommen. Muss man einfach sagen. Man muss sich wirklich mit viele, viele Sachen beschäftigen. Und ich weiß selber, es ist wahnsinnig anstrengend und ich weiß selber, es sind schlaflose Nächte, die man zum Teil hat, weil man einfach guckt, was kann man alles machen, was gibt es für Möglichkeiten. Auf der anderen Seite finde ich es auch toll, weil es gibt ja auch immer mehr Leute, die jetzt wie mir auch viele Hufrehefälle auch begleitet und durchaus mittlerweile auch einen roten Faden haben. Wir können natürlich nie was garantieren, das muss man auch dazu sagen, aber man hat einen roten Faden, man kann den roten Faden weitergeben. Aber klar, natürlich, wir können halt nicht alles wuppen als Hufpfleger, es funktioniert einfach nicht. Aber wir können sagen, guck mal, wenn du das und das mit dazu machst, dann kommen wir da nochmal ein bisschen weiter, dann haben wir da nochmal die Möglichkeit. Und aber es ist am Anfang wahnsinnig viel. Und es ist sowohl kopfmäßig viel, es ist herzmäßig viel und es ist vor allem auch finanziell viel, muss man dazu sagen. Das Schönste ist eigentlich, wenn man all das schon vorher macht und gar nicht in die Lage kommt, dass das Pferd die Hufrehe kriegt. So.
Definitiv.
Das ist definitiv eigentlich das Schönste, wenn man da schon vorher sich damit beschäftigt. Und das habe ich wirklich auch über meine Zeit hinweg gemerkt. Ich habe ja viele Themen auch in meiner Pferdezeit abgebe, ja, also ganz am Anfang und ganz, ganz viele Sachen einfach abgebe an Trainer, an Hufpfleger, an alle. Einfach, ich hab ein ganzes Spezialistenteam gehabt, an die ich alles abgeben habe. Und ich habe wirklich jetzt so die letzten Jahre immer mehr gemerkt und im Moment ist ja sowieso so die Zeit, wo es auch viele Kurse gibt und wo man sich weiterentwickeln kann. Es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln und wirklich auf die Kurse auch zu gehen, sich Kurse anzugucken, zu gucken, was gibt's und sich am besten wirklich schon vorab zu informieren, auch mal über Hufrehe vorab zu informieren, was ist denn Hufrehe, um nachher vielleicht auch handeln zu können, falls es doch mal passieren sollte. Also auch diese Dinge finde ich total wichtig, weil wenn man halt schon vorher gut handelt, wenn jetzt zum Beispiel eine akute Hufrehe kommt, kann man halt zum Beispiel eine chronische Hufrehe eventuell, also damit meine ich zum Beispiel eine Senkung, tatsächlich aufhalten. indem man das Pferd halt gleich mit Schuhe und Pads und weich stellt und so, kann man halt durchaus schon vieles auch schon mal aufhalten, bis der Hufpfleger dann da ist, ja. Und einfach auch schon mal gucken, was kann ich denn machen im Zweifelsfall, ja. Und sich da schon mal ein bisschen weiterbilde und sich auch weiterbilde, was gibt es denn für verschiedene Arten auch von Hufrehe? Aber da kommen wir dann auch noch irgendwann dazu, weil es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie so Hufbein stehen kann und wie der Huf dann nachher bearbeitet werden muss. Also es ist ja nie Schema F, gar nie. Ich habe oft Pferde, ich weiß nicht, Marin, dir geht es auch so, du hast ein Pferd, das hat 4 Hufe und es wird an jedem Huf nochmal ein bisschen anders bearbeitet. Es ist halt nichts. Schema F, ja. Und das ist einfach so wahnsinnig wichtig, sich da wirklich auch fortzubilden und Dinge anzugucken und das am besten, bevor man ein Problem hat, ja.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja, und auch einfach das, die unterschiedlichen Bearbeitungsmethoden, da müssen wir dann auch mal eine in den nächsten Folgen drüber sprechen, einfach so, dass man so ein bisschen Überblick kriegt, weil ich es auch immer wieder höre. Und das ist dann natürlich Kacke auf gut Deutsch, wenn man du steckst gerade das erste Mal im Blödsinn, also ne, in der Rehe, bist eh psychisch angegriffen, hast Angst, hast keinen Plan und gehst dann ins Internet und siehst dann 15 verschiedene Bearbeitungsmethoden und jeder sagt dir, nur er kann's. So, und dann unter diesem Zeitdruck und mit dem psychischen Stress, weil Pferd hochschmerzhaft, ist es halt nicht der beste Berater irgendwie oder nicht die beste Zeit, sich dann mit Bearbeitungstheorien auseinanderzusetzen. Aber da machen wir die nächste Folge, würde ich sagen, oder eine der nächsten mal draus. Und vielleicht noch so Resümee, ich glaube, das kam schon oder so durch auch, du hast das auch in einem Nebensatz gesagt, aber ich finde jetzt haben wir heute so ein schweres Thema mit irgendwie auch, ja, was einfach nicht schön ist und trotzdem gehört es halt dazu, auch einfach mit Euthanasie und wo sind mal die Grenzen gehabt, aber unterm Strich finde ich es wirklich, wenn ich dir die letzten 10 Jahre angucke an Rehefällen, weiß ich genau, die eine Stute, von der ich gesprochen habe vorhin, die, wo ich wirklich gebeten habe, zu sagen, wäre es mein Pferd, würde ich sie jetzt erlösen. Und das war im Grunde die einzige, wo wir das wirklich auf die Rehe zurückgeführt haben. Ich dachte, aufgrund der Rehe und der nicht gewinnbringenden Zukunft irgendwie, ne, würde ich das jetzt zu Ende bringen. Die anderen, also Erfolgsquote in dem Sinn, nicht weil ich so toll bin, sondern einfach, weil mit einem gesamten Experten-Team drumherum und super mitarbeitenden Besitzern ist einfach die Möglichkeit echt groß oder die Chance echt groß, den Pferden wieder nicht immer einen perfekten, gesunden Huf wieder wachsen zu lassen. Das ist ja manchmal einfach schlicht nicht mehr möglich, aus diversen Gründen. Aber ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Und das finde ich eigentlich schon nochmal wichtig zu sagen, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also geht mir genauso. Ich habe ein Pferd bisher erlebt, was wirklich eingeschläfert war. Und alle anderen laufen, haben vielleicht nimmer den gesunden Huf, den sie mal hatten vor vielen Jahren, aber sie können halt einfach gut damit leben und das ist wichtig, ja. Und das finde ich schön und das muss man einfach dazu sagen, dass das auf jeden Fall nicht gleich das Todesurteil ist, wenn man Hufrehe hat, ja, genau.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich, weil das hört man schon auch echt immer wieder. Das, also so bin ich weiß nicht, damals zumindest ja auch dahin gekommen, dass bei meiner Stute echt das so im Raum stand, sagt, boah, Absenkung, Rotation so massiv, ne, könnte man theoretisch, also könnten wir jetzt einfach auch umbringen. So, die lebt immer noch und hat einen perfekten Huf und die steht hier auf der Wiese bei mir. So, also das hört man halt immer noch echt viel. Rehe, Absenkung, Rotation, nicht zu fixen, erlösen. Und das ist einfach ein Schritt zurück, zweite Meinung einholen, genau die Ursachen eruieren und die richtigen Sachen machen. Und dann hat man zumindest auf jeden Fall echt gute Chancen, dass das Pferd cool leben kann.
Soll man vielleicht noch ein kleiner Tipp rausgeben? Das ist mir jetzt gerade gekommen, wo du das gesagt hast. Ich habe tatsächlich, weil du ja vorher gesagt hast, man muss ja erstmal, dann geht man ins Internet und googelt und guckt und was gibt es alles zum Thema Hufrehe. Ich habe tatsächlich für mich so diesen Weg gefunden, immer wenn ich, also ich bin ja selber auch mal in dieser Notlage gewesen. Und heute ist es so, dass ich natürlich aus meinem anderen Wissensschatz jetzt natürlich die Dinge ein bisschen besser beurteilen kann und besser filtern kann, auch was mir jemand erzählt, ob das jetzt Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Und dennoch kann ich auch jemand, der jetzt vielleicht noch nicht diesen Wissensschatz hat, empfehlen, ruft diese Spezialisten an, die ihr findet, redet mit denen, spricht mit denen, hört euch an, warum sie was machen, wie sie es machen, was die Hintergründe sind. Geht ruhig dran, selbst wenn ihr Hufrehe habt, wirklich trotzdem, und ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, aber trotzdem mit Ruhe dran gehe, lieber nochmal 2-3 Mal durchatmen, sich die Zeit zum Atmen nehme, bevor man nachher in einen blinden Aktionismus kommt und einfach sich vielleicht auch für Leute entscheidet, wo es nachher schief läuft. Ja, also wirklich sich die Zeit nehme, um sich mit Spezialisten zu unterhalten, auch mal darauf zu achten, auch welche Ruhe bringt ein Spezialist mit. Das war auch so was, was für mich über die Jahre immer mehr wichtig geworden ist. Welche Ruhe, welche Erfahrung. Also man hört es ganz oft, wie jemand spricht oder wie jemand auch im Umgang mit Hufrehe zum Beispiel ist. Hört mal raus, wie derjenige an die Sache rangeht. Und jemand, der da deutlich ruhiger an die Sache drangeht, wirklich merkt man, dass der hat Erfahrung da damit, ja, und der weiß, was er tut. Und der kann dir auch erklären, warum er was tut und was seine Erfahrungen sind. Und sprecht mit denen, Leute. Das finde ich wahnsinnig wichtig, wirklich, ja. Auch wenn man es vielleicht am Anfang neu zu 100% einschätzen kann, ich finde, man kann es mit ein bisschen Menschenkenntnis trotzdem dann rausfiltern. Ja.
Auf jeden Fall finde ich gut. Und ich würde das nur ergänzen, dass es hört auch auf das Bauchgefühl. Also wie oft ist das so, dass die gerade, ne, weil du sagst, Leute mit wenig Wissensschatz, huftechnisch jetzt, fragen ja die Experten, verlassen sich auf die Meinung und sagen dann so oft aber, hey Maren, ich habe das gehört, das habe ich auch kognitiv verstanden, was der gesagt hat, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie, da stimmt was nicht. So, und wenn das da ist, dann hört auf das Bauchgefühl und holt euch eine nächste Meinung. Und nicht, dass man sich die nächste Meinung hört, wieder alles über den Haufen wirft und wieder auf einmal alles umschmeißt und 4 Wochen später schmeißt man wieder alles um und wieder alles um. Das führt auch zu nichts. Aber einfach zu sagen, okay, ich verstehe das, aber ich sehe mein Pferd, es geht ihm nicht gut, es geht ihm von mir aus nach der Bearbeitung noch schlechter oder es geht ihm, ne, das hat egal, hört einfach auf die Pferde und auf euer Bauchgefühl und lasst euch dann nicht über den Verstand, nur über den Verstand lenken und vor allem nicht abtun mit das machen wir einfach so und das, also wenn jemand, was du ja eben gerade auch gesagt hast, einfach, ne, wenn jemand sagt, dass oder dass keine Lust und keine Zeit hat, das zu erklären, was er da tut, dann oder das dogmatisch verkauft, dann bin ich weg. So. Und das würde ich jedem empfehlen, weil das hat nichts mit Hufbearbeitung oder mit Pferden zu tun. Das hat einfach was mit Vertrauen in sich selbst zu tun und mit Hören auf sich und auf sein Tier. Und Dogmatismus ist halt nirgends angebracht, völlig wurscht. Deswegen, ja, bisschen ins Gefühl und mit einem vernünftigen Menschenverstand kann man auch schon eine ganze Menge rausfiltern. Zumindest, was man nicht will. Und die fachlichen Sachen, die kann man ja dann bei den Hufbearbeitern und Schmieden und wo auch immer überlassen. Ne? Und wenn man sich da wohlfühlt und das gut ist und das Sinn macht und das Pferd gut läuft. Aber nicht komplett und vollständig abgeben.
Ja, immer mitdenken. Absolut. Absolut. Und auch wirklich mit seiner Angst gut umgehe, weil man neigt manchmal dazu, aus Angst einfach schnelle oder kurze Entscheidungen zu treffen und das bitte nicht tun. Also sich einfach wirklich angucken, was sind das für Menschen, was machen die, vielleicht auch mal sich ein paar Arbeiter zeigen lasse, wie arbeitet die, mit in Gespräche mit denen gehe, also wahnsinnig wichtig, ja. Macht das, nehmt euch die Zeit dafür, selbst wenn das Pferd in einer akuten Fräh ist. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, aber selbst dann sollte man es machen, ja.
Ja. So.
Gut. Dann.
Das muss gut sein.
Haben wir jetzt wahnsinnig viel darüber erzählt und ja, hätte ich auch gesagt. Ich glaube, war so alles mit dabei.
Sehr schön. Dann sehen wir uns in einer Woche oder zwei.
Ich glaube in zwei.
In zwei. Alles klar. Dann
wir zwei haben es drauf, Maren.
Wir haben es drauf. Wir wissen immer, wann wir uns sehen.
Also, macht's gut. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.